Von meiner Familie war ich ein Schande. Also die wollen gleichzeitig die Schande aus der Familie loswerden und auch mit der Hoffnung, dass ich auch in Sicherheit bin. Und wir waren in Wien, auf einem Riesenparkplatz in Wien. Und da, und ein leuchtender Reklam da oben, McDonald's, da waren wir happy. Wir sind in Europa angekommen. Es ist eigentlich das Allerwichtigste, dass ich irgendwie auch Stimme für viele Menschen geworden bin, die keine Stimme haben.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Wie ging's dann weiter, als du festgestellt hast, ich bin hier unangenehm prominent?
Zu Hause war es alles dann ganz anders, nicht mehr wie früher. Eigentlich schon damals mit dem Exorzismus hat sich wirklich auch viel die Verhältnisse mit meinem Mutter vor allem geändert. Die Mutter, die eigentlich Beschützerin war immer in meinem Leben, war es plötzlich der mich zu diesem Höller gebracht hatte. Und nach der Gefängniszeit war das auch das war wirklich einfach sehr, sehr unangenehme, unschöne Zeiten zu Hause. Und ja, mit dem auch ganzen Morddrohungen und ständigen Angst und ganze Menschen da draußen, die mich umbringen wollten. Irgendwann war es einfach dort nicht mehr sicher. Und zuletzt hat mich sogar in ein Menschenrechtsorganisationen auch dazu beraten, dass die keine Möglichkeit, dass mein Fall sozusagen ein Symbol geworden für alles, was damals so schief lief im irakischen Kurdistan, und dass mein Leben kosten könnte. Und davor hatten mich dann advised, das Land zu verlassen, und das war auch das allerbeste Entscheidung in meines Leben, was ich getroffen habe.
Und bei dieser Entscheidung wiederum hat ja deine Familie dich unterstützt. Ne? Also ich meine, das kostet, also du bist dann, wenn ich es richtig gelesen habe, du bist quasi dann geflüchtet, ja, 2014 Richtung Europa, nach Deutschland über die Balkanroute. Und das kostet ja eine Menge Geld. Also die Schlepper wollen bezahlt werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat deine Familie dich dabei ja finanziell unterstützt, ne?
Das ist korrekt. Von meiner Familie war ich ein Schande. Also die wollen gleichzeitig die Schande aus der Familie loswerden und auch mit der Hoffnung, dass ich auch in Sicherheit bin. Also die wollen auch nicht, dass ich irgendwie mitkriegen aus den Nachrichten, dass ich umgebracht wurde in der Stadt Erbil. Und genau, die wollten mich einfach loswerden, und das war gut für uns allen. Ja, dann bin ich mein Vater, der den Schleuser bezahlt. Ich bin dann nach Istanbul und von da aus zu der Grenze von Bulgarien, also Adana, der Stadt auf der Grenze zu Bulgarien. Von da aus sind wir irgendwie 10 Stunden lang gelaufen mit so 15 weiteren Jugendlichen. Wir waren irgendwann dann in Bulgarien, in der Hauptstadt Sofia, eine Nacht übernachtet, und am nächsten Tag ging es weiter mit wir sind in einem Laster eingestiegen, vom hinten ist in einem Laster sich alle versteckt, damit wir nicht gesehen, gehört werden, mussten wir einfach leise sein den ganzen Weg. Nach etwa fast 18 Stunden oder so, 20 Stunden, war es irgendwann dunkel, als die Tour aufgemacht wurde. Und wir waren in Wien, auf einem Riesenparkplatz in Wien. Und da, und ein leuchtender Reklam da oben, McDonald's, da waren wir happy, wir sind in Europa angekommen. Und dann hat sich dann jeder auf eigene Weg gemacht, jeder wollte seinen anderen Land und so, Orte, und ich und zwei weitere Jugendliche waren wir dann weiter mit dem Schleuser hier nach Deutschland gekommen.
Warum Deutschland?
Ein Onkel von mir lebt in Deutschland schon seit Ewigkeit. genau, er hat mich am ersten Tag begrüßt. Ich war bei ihm zu Hause. Kein 18 Stunden hat er mich bei der Erstaufnahme in Dortmund abgegeben. Er meinte, damals bin ich auch als Jugendliche hier nach Deutschland gekommen. Alles war schwierig, ich war alleine. Jetzt musst du deinen Weg gehen. Seitdem habe ich gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Das sind 6 Jahre. Aber genau, damals habe ich dann mitbekommen, dass er die ganze Familie mitgeteilt hat, dass es so krass ist, wie unglaublich ich sei und so, das geht doch gar nicht, man muss ihn irgendwie zum rechten Weg bringen. Das ganze Scheiß habe ich echt nicht erwartet. Ich dachte, da ist mein Onkel, ist bestimmt ein bisschen nette Zeit. Es ist leider ganz anders gekommen. Am ersten Tag, lustigerweise, sind wir in eine Moschee gegangen, mein allerersten Tag in Deutschland, dachte ich, ich werde jetzt nicht meckern und so, ist in Ordnung, dann gehe ich auch mit ihm zur Moschee, es war Eid, Al-Rahman e.V. Moschee in Düsseldorf. Später, 2 Jahre später, fand ich durch Zufall, durch ein Doku, dass der Moschee besonders radikal sei, von der Verfassungsschutz beobachtet werden und Menschen auch dadurch in Dschihad gezogen sind. Das hat sich, dachte ich, das erklärt vielleicht ein bisschen, warum er sich so etwas radikalisiert ist. Weil, wenn meine Mutter von ihm erzählt, dass er damals in Kurdistan ziemlich weltoffen war, heute halt ganz anderes. Danach habe ich dann entschlossen, nachdem ich in Erstaufnahme gelandet war, dachte ich, ich war noch ziemlich traumatisiert, ich konnte keine Sprache, ich habe da beschlossen, dass ich nach Schweden fahre, weil ich auch da einige Leute kann. Da bin ich hier in Flensburg von der Bundespolizei empfangen worden, weil ich illegal ohne Papier weiterreisen wollte. Dann haben die mich in einem Kinderheim gesteckt hier in Flensburg und ja, seitdem wohne ich in Flensburg, ist es auch schon so. Ich fühle mich hier zu Hause.
Also, dann bist du mittlerweile in Flensburg auf zahlreichen Umwegen angekommen und man könnte dann ja die Erwartung haben, alles klar, jetzt bin ich hier in Deutschland. Hier gibt's ja sowas wie Meinungsfreiheit. Jetzt kann ich ja endlich mal so sein, wie ich bin. Jetzt kann ich das kundtun, woran ich in Anführungsstrichen glaube. Ja, das wiederum kam dann ja auch anders, weil du, weil dich das quasi, das lässt dich ja nicht los. Also die Drohungen, die lassen dich nicht los. Ich habe da von einem Zeitungskollegen mitbekommen. Du hast, glaube ich, bei der Flüchtlingshilfe dann mitgearbeitet, ne, als Übersetzer oder als Dolmetscher. Und wie kam es dann dazu, dass dir aufgefallen ist, dass das mit der Meinungsfreiheit jetzt nicht überall so in Deutschland?
Ja, ich möchte kurz davor was anderes erwähnen. Und zwar, das mit Meinungsfreiheit war, trotz dass ich wusste, ich bin in Europa in Sicherheit, in Deutschland, Meinungsfreiheit wird geschützt und so. Ich hatte trotzdem ich konnte nicht das ergreifen, was ich alles darf, was ich alles schreiben, einfach Fotos von mir machen kann, alles. Das war, ich erinnere mich sehr genau, dass ich meinen Betreuer da fragte, ob ich das darf und so, und er guckte komisch, ja, warum suchst du nicht und so. Und die Idee, dass man auch noch die Polizei informieren kann, wenn man bedroht wird, weil man gerade den Islam kritisiert, das war einfach wow. Sachen, dass ich ein bisschen Zeit gebraucht habe, tatsächlich, bis ich da gewohnt bin, dass es echt ist. Ja, Meinungsfreiheit. Mit der Geschichte mit der Flüchtlingshelfer, nach diesem Zeit im Irak und hier in Deutschland angekommen, dachte ich, ich will mit dem ganzen Thema nichts mehr zu tun haben. Das war einfach dazu geführt, dass ich mein Leben verändert hat. ich wollte erstmal damit nichts zu tun haben, bis ich dann damals, 2016 glaube ich war das, bei der Flüchtlingshelfer in Flensburg bei einem Magazin, da als ein Magazin erschienen sollte, wo Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen würden, hat mich voll begeistert und dachte, ich mache auch da mit und habe da einen Beitrag geschrieben, Atheismus als Fluchtgrund. Das war mein allererster Deutschbeitrag, wo ich dann meine Situation vom Nordirak erzählt habe und wie froh und glücklich ich bin, in einem Land zu leben, wo Meinungsfreiheit herrscht, ich muslimische, atheistische, christliche Freunde habe. Daraufhin ist ein Zeitungskollege, der ihr auch ehrenamtlich bei der Flüchtlingshelfer gearbeitet hat, später auch offiziell eingestellt wurde nach dieser ganzen Geschichte. Er hat mich daraufhin bedroht. Er hat mir gesagt, er hat mir ganz direkt ins Gesicht gesagt, ich schneide dir den Kopf ab und nehme es mit nach Jemen. Auch wenn es das Letzte wäre, was ich in Deutschland tue. Ich war total geschockt in der Situation. Und die Anwesenden im Raum waren da Araber, arabischsprachigen, und die Aussage wurde auch im Arabisch getroffen. Ich habe gleich natürlich versucht, Hilfe, Zuhörer finden bei den deutschen Mitarbeitern und Mitarbeitern, was mich leider niemand geglaubt hat. Die dachten, das kann ja nicht sein, der Typ, ein erwachsener Mensch, der macht doch eigentlich alles richtig und so. Das darf einfach nicht passiert sein. Das hat mich total geschockt, dass ich am Ende ganz alleine, total fertig, weinend aus diesem Flüchtlingsheim rausgegangen bin und bei der Polizei auch eine Anzeige erstattet. Später wurde der Anzeiger eingestellt, weil da nicht genug Beweise da war. Es gab sogar eine Videoüberwachung, wo der zeigt, wo ich gerade am Übersetzen bin und er auf mich zukommt und mich schubst. Aufzeichnung, alles Mögliche, aber da kein dieses Video kein Ton hat und keine bereit war, Aussagen, war es schwierig, wurde der Fall eingestellt. Der Flüchtlingshelfer hat mich darum gebeten, dann mich fernzuhalten, bis sie das ein bisschen klären und so intern und versuchen, uns zu einem Klärungsgespräch zusammenzubringen. Aber der Typ weigerte sich, meinte, mit einem Kaffer geht er nicht in einem Raub. 2 Monate später oder so kriege ich einen offiziellen Hausverbot von der Flüchtlingshelfer. Mit den Begründungen, um weitere Eskalationen und so zu verhindern. Problem gelöst. Das war total shocking für mich. Ich habe dann einen offenen Brief verfasst und das veröffentlicht. Das war das allererste so richtig deutschen Beitrag auch auf meiner Seite, wo dann viele Menschen auf meine Geschichte aufmerksam, auch auf die Situation, auch dieses Konflikt mit der Flüchtlingshelfer aufmerksam geworden. Genau, ich habe das durch diesen Fall habe ich einfach so deutlich gemerkt, wie dass da auch ganz andere Menschen so wie mir geht, bei der Flüchtlingshelfer, beim BAMF, dass der Übersetzer was falsch übersetzt im Unterkunft, weil die gerade am Ramadan nicht fasten, von dem anderen Muslim verprügelt werden, weil sie homosexuell sind. Das ganze Problematik, es wurde mir einfach ganz clearer, dass da ganz viele Menschen in dieser Situation sich befinden und da endlich jemand darüber sprechen muss. Und das war der Anfang, wo ich dann angefangen habe, auch ab und zu mal auch eingeladen war zu Veranstaltungen, zu Podiumdiskussionen, wo ich über das ganze Thema geredet hatte.
Also da müsste doch eigentlich so dieses Bild von Europa oder Deutschland in dem Fall, wo Meinungsfreiheit herrscht, das müsste doch dann bröckeln. Also wenn dann so eine Anzeige, das kann ich mir natürlich, kenne den Einzelfall nicht, aber kann mir auch vorstellen, dass es da dann irgendwie Aussage gegen Aussage, und wenn es da dann irgendwie, ne, die Beweise fehlen, ja gut, was soll das Rechtssystem dann machen? Wie stark hat denn das Bild von Deutschland angefangen zu bröckeln dann für dich?
Das hat mit mir persönlich psychisch wirklich viel gemacht. Ich war monatelang wirklich total fertig, ich hatte Albträume, musste ständig weinen. Ich bin genau wegen dieser Scheiße da geflüchtet und hier treffe ich jemanden, der mich mit dem Tod bedroht und die Stadt kümmert sich nicht, die deutschen Mitarbeiter denken, what, das kann ja gar nicht passiert sein. Also die entscheiden, was passieren sein kann und nicht. Deswegen war es mir, genau, das hat tatsächlich mein Bild auch viel verändert. Ist mir ganz anders, schon ein bisschen anders Bild im Kopf gekommen, dass ja, dass man, wenn man den Islam kritisiert, über den Islam überhaupt spricht, ist gleich, man versucht den Islam schlecht darzustellen und man rechnet ja dann mit Morddrohungen und so. Auch mit Gewalt auf offener Straße, was ich dann letzten September erlebt habe. Hier in Flensburg, wo ich dann von einem Typen, wo ich auf einem palästinensischen Demo teilgenommen habe und ein Foto hochgehalten habe mit dem, mit einem berühmten Foto von einem Palästinenser und einem Israeli mit dem Spruch Make Love Not War. Dazu, da gibt es auch eine Videoaufnahme, wo die Leute auf mich das Plakat zerreißen und auch mich körperlich angreifen, mich würgen und so. Kurz danach bin ich von einem ja, von einem Typen, der auf, als Reaktion auf diesem Teilnahme bei dem palästinensischen Verein Event hat mich da zusammengeschlagen auf offener Straße. Ich ging gerade mit meinen Freunden aus der Haustür raus. Ich lag plötzlich einfach auf dem Boden. Ich wusste nicht, was passiert. Er kam von hinten, hat mich mit dem Faust auf dem Kopf geschlagen. Dann lag ich plötzlich auf dem Boden. Das war mitten am Tag, bestimmt 50 Leute auf der Straße, die alles mitgesehen haben. Dann lag ich auf dem Boden und er trete wieder und wieder auf mich. Es waren ganze Straßen natürlich alle schockiert, kam Polizei, dann bin ich auch zum Krankenhaus gebracht. Das war eine sehr, sehr schlimme Erfahrung. Das ist die Scheiße, das passiert auch hier. Die Leute haben wirklich keine Angst und die scheißen auf diese Stadt und ist denen einfach völlig egal, was der Staat sagt und was der Gesetz sagt. Wenn die glauben, dass der eine böse über den Islam gesprochen hat, über unsere Propheten, dann hat er das verdient. Und das finde ich wirklich sehr, sehr beängstigend.
Gleichzeitig hast du an einer Stelle gesagt, in einem Interview, ich bin nicht gegen den Islam.
Ja, natürlich, ich bin nicht gegen den Islam. Ich finde es überhaupt was Falsches, dieses den Islam. Es wird immer über den Islam gesprochen. Für mich ist den Islam gibt es gar nicht, sondern einfach die wie die Leute das ausleben. Ich kann super moderner, super cooler, säkularer Musliminnen, die Religion wirklich komplett anderes ausleben und das sogar gut finden, was ich da mache. Inzwischen habe leider nicht mehr so viele muslimische Freunde, aber sind noch zum einige da und das ist mir verdammt wichtig. Also und gerade sich über den Religion lustig machen und so, das hat sich, ich merke das von meinem eigenen muslimischen Freundeskreis, dass es bei denen wirklich viel verändert hat. Also wenn ich jetzt vor einige Jahren ein Foto gepostet hatte, einen Spruch, was den total geärgert hat, provoziert fühlten und mit mir den Riesendiskussion, warum musst du das tun und so. Und wenn ich das heute tue, denken die, okay, das ist der Arme und das ist eben er und macht sich auch ab und zu mal lustig über den Islam, aber die halten immer zu mir und meinen, wenn ich gerade wirklich eine total crazy Situation erlebt habe, wo ich von einem Mohammed bedroht werde und der andere Mohammed mich beschützt, sagt, der ist mein Freund, du kannst ihn nicht angreifen und so, und wenn er irgendwie was Böses über den Gott gesprochen hat und so, wird Gott vor ihn in davor richten und wir sind kein Allah-Soldaten. Das finde ich mega cool, diese Aussage, wenn die Leute ergreifen, dass sie einfach nicht Allah-Soldaten sind und ja, einen Propheten vor Karikatur beschützen muss, das Gefühl zu beschützen zu müssen.
Du hast ein paar Sachen, das klingt ja schon durch, dass du hin und wieder zur Provokation neigst. Es gibt ja unterschiedliche Beispiele, ne? Also du hast, ich weiß nicht, ich habe ein Bild gesehen, da trägst du ein T-Shirt, da steht drauf, Allah ist gay. Ich glaube auch mit in Regenbogenfarben auf irgendeiner Demo. Dann gibt's das, dann gab's diesen Fall mit dem Setting, mit diesem, wo du einen Freund küsst. Und das ist halt eine Fotomontage und im Hintergrund sieht man Mekka.
Genau, Mekka.
Ja, Mekka, die quasi so der heiligste Ort, ja. Und das hat ja zu, ich sag mal, Komplikationen geführt. Dein Facebook-Konto wurde gelöscht, Instagram wurde ja irgendwie deaktiviert und so weiter und so fort. Was ich mich dabei frage ist, also auf der einen Seite verstehe ich dieses aktivistische Provozieren, ja, um Dinge in Gang zu setzen. Auf der anderen Seite frage ich mich, aber hat der Ahmed nicht irgendwann die Schnauze voll davon? Also will er nicht einfach dann irgendwann vielleicht auch irgendwie mal so ein Leben in ruhigeren Bahnen erleben, was nicht möglich sein wird, wenn er natürlich immer wieder provoziert? Oder wie siehst du das?
Ehrlich sein, das möchte ich verdammt gerne. Einfach ein ruhiges Leben leben und mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Aber es sind einfach so wenige Menschen, die über diese Thematiken reden. Und da hängt einfach Menschenleben dran. Menschen, die auch hier in Deutschland und in Europa unsichtbar sind und ständig in Angst leben, weil oftmals ist das diese zwei Entscheidungen, entweder machst du deine Familie glücklich oder lebst du dein eigenes Leben. Und ja. Für viele Menschen ist das einfach sehr schwer. Und da so wenig Menschen darüber sprechen, ist das einfach umso wichtiger, dass man darüber redet. Ich wünsche mir natürlich, dass da irgendwann völlig egal wäre, dass man Ex-Muslim ist. Also die Bezeichnung finde ich eigentlich auch gar nicht so schön, weil das mich immer wieder zu diesem mit dem Islam in Verbindung bringt, mit dem Religion, den ich am wenigsten mag. Aber das ist wichtig, weil das so eine Bewegung daraus geworden, die Ex-Muslime sind inzwischen oder schon seit einiger Zeit auch in Europa, auch in ganzer Welt aktiv. Es gibt Mitglieder, Veranstaltungen und so. So ein ruhiges Leben möchte ich auf jeden Fall, was leider nicht geht, weil da einfach so viel gruselige Sachen da draußen passiert und wichtig ist, darüber zu sprechen und versuchen, da besseren, entspannteres Umgang mit einem anderen zu finden. Vor allem, dass Leute sich einfach weniger aufregen. Also Menschen regen sich auf alle mögliche auf, aber dass das aufhört, ich finde, umso mehr man Karikatur zeigt und so, desto Leute werden auch etwas besser damit klarkommen. Okay, das ist Europa, es herrscht Meinungsfreiheit, Menschen dürfen Karikatur zeigen. Ja, das macht schon, glaube ich, mit einem was. Also, wie gesagt, ich merke das von meinem eigenen muslimischen Freundeskreis, auch wenn es nur 2-3 Menschen sind, ist das für mich so viel, dass mich auch wirklich Hoffnung gibt, das weiterzumachen. Und Provokationen ist einfach wichtig, manchmal die Grenzen zu überschreiten. Es gibt Menschen, die mir sagen, dass die das gut finden, was ich mache eigentlich, aber die finden das nicht gut, wie ich das mache. Ich soll das weniger provokant, langsamer machen, aber ich habe da Erfahrung. Das bringt gar nicht, wenn ich die Leute sage, hey Leute, ich finde das nicht gut, könnt ihr zukünftig aufhören mit Menschen Köpfe abhacken? Manchmal muss man wirklich auch provokativ damit angehen.
Ist das für dich, das finde ich spannend, also ich kann das nachvollziehen, aber ist das für dich ein entweder oder ein sowohl als auch? Also wird es jemals möglich für dich sein, sowohl Grenzen überschreiten als auch ein ruhiges Leben führen? Oder ist das ein, okay, ich muss mich entscheiden, entweder das eine oder das andere?
Ich wünsche das so sehr, das wäre in diesem Mitte, dass ich Grenzen überschreite und weiter irgendwie in Sicherheit lebe, aber ich glaube, ich habe einfach mit dem ziemlich gewaltbereite Menschen zu tun und ihre Religion kritisiere. Deswegen glaube ich, das ist auch ein Riesenprozess, das dauert wahrscheinlich ein Leben lang. Also ich habe eher wenig Hoffnung, dass ich ein ganz normales Leben führen würde irgendwann, sondern immer wieder Polizeischutz, immer wieder ständigen Angst. Die Angst kommt immer wieder nach jeder Aktion, nach jedem Post, aber man gewöhnt sich auch irgendwie dran, weil das so alltäglich wird. Ich habe jetzt zum Beispiel nach diesem Aktion mit dem Küssen der Männer, Palästinenser, Israeli, dass ich wirklich Angst um mein Leben hatte. Habe mich wirklich fast einen Monat zu Hause eingesperrt, dass ich immer wieder, wenn ich zu einem Freund gegangen bin und so, die Rote geschickt habe, dass ich in diesem Minute da bin. Und wenn ich nicht da bin, weil ich ein ziemlich pünktlicher Mensch bin, dann ist da was passiert. Also das sind wirklich krasse Gedanken, was man so außerhalb das Haus verlässt, dass man vielleicht entführt werden, vielleicht ist der Tag vielleicht nur noch heute. Aber genau, ich glaube, das hat mit mir auch was gemacht, die Folter im Gefängnis, dass ich mir denke, das kann nichts Schlimmeres vorkommen.
Wie, darf ich fragen, was deine Lebensgefährtin, deine Freundin davon hält? Weil ich meine, das beeinflusst ja nicht nur dein Leben, sondern wahrscheinlich auch ihres, ne?
Ja, natürlich. Sie findet das, sie wünscht sich natürlich, dass ich auch das Ganze lasse. Also, lasse nicht. Sie findet das schon wichtige Sachen, Themen. Aber sie hat natürlich auch Angst um mich und auch um sich selbst. Also sie ist auch von Drohnen betroffen worden. Damals gerade bei dem Aktion Allah is Gay, das war auf der Christopher Street Day in Berlin 2018, wo ich meine Aktionen und Ideen stehen wirklich ganz spontan, dass ich ein paar Stunden vorher auf ein Plakat was aufschreibe oder auf ein T-Shirt was drucken lasse. Und da war diese Allah is Gay Geschichte, dass ich zwei Tage vor der Christopher Street Day das öffentlich gemacht habe auf Facebook, kurz ein Zitat. Daraufhin kam wirklich ganz schnell die erste Morddrohung aus Berlin. Es wurden immer mehr und mehr. Ich habe das gar nicht so richtig ernst genommen. Ich dachte, ich screenshot das alles und wenn ich da in Berlin ankam, werde ich zur Polizei gehen, das kurz informieren. Plötzlich war ein Kriminalbeamter vor meiner Haustour, weil da ein Abgeordneter des Hauses in Berlin die Polizei informiert hat über in einem Brief die Polizei informiert hat über diese Aktion und dass alle Teilnehmer beschützt werden sollten. Und gerade in meinem Fall weil das waren richtig krasse Morddrohungen. Und genau, ich wurde von einem Kripo-Beamter hier vor meinem Haustor abgeholt, da bei der Polizei dann die Verlauf des Wochenendes in Berlin mit Personenschutz abgesprochen. Und da bin ich in Berlin vom Personenschutz von der Bundespolizei erstmal von der Bahngleis abgeholt, die das LKA abgegeben worden. Und genau, ein ganzes Wochenende mit Personenschutz verbracht, weil die Morddrohungen ziemlich massiv waren und auch ganz konkreten. Das war schon echt ein beängstigender Moment, wo ich dann mittendrin um mich herum bewaffneter Menschen auf einem eigentlich fröhlicher CSD, es gibt nur 2-3 Bilder von mir da, weil das kaum möglich war, Fotos zu machen, und da sieht man mein Fake-Lächeln. Ja, ich bekam wirklich ganz viel Morddrohungen auch danach, sogar von meinem eigenen Cousin, der 2016, 15 mir auch nach Deutschland gekommen war, aber ist wieder irgendwo in Belgien oder so. Da hat er mich bedroht, mich auf Instagram geschrieben, dass er nach Flensburg kommen werde, um mich zerstucken, weil ich der Familie. Genau, oder meine Mutter, der angerufen hat, sie hat sich wirklich komplett eine Story ausgedacht, einfach mich Angst machen, um damit aufzuhören. Sie hat gesagt, hier heute am Bazar habe ich irgendjemanden getroffen, der gedroht hat und ich soll damit aufhören und so. Und ich bekam total Angst. Ich bin komplett zusammengebrochen, als ich hier in Flensburg angekommen war und einfach angefangen zu weinen. Meine Mutter sagt mir das, mein Cousin schreibt mir das, ich krieg bundesweit Morddrohungen. Das war wirklich sehr, sehr beängstigende Momente.
Über die Über die Familie möchte ich gleich unbedingt noch sprechen. Also wenn ich das richtig verstehe, sagst du, ich meine, das ist ja kein turbulentes Leben, sondern das ist ja irgendwie, also sieh mir nach, wenn ich das so negativ sehe, aber ich finde es ja ganz schrecklich. Ja, das ist ja kein erstrebenswertes Leben. Das heißt, irgendwas muss ja für dich da drin sein, dass du es machst. Oder sonst würdest du es ja nicht machen. Und wenn ich das richtig verstehe, sagst du A, hör mal, ich kann nicht anders, das ist meine Überzeugung. Und B, ganz ehrlich, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und deswegen hast du für dich kein Problem damit, oder deswegen ist es für dich, deswegen überwiegen diese Nachteile nicht die Vorteile, oder du scheinst ja irgendwie darin auch, irgendwas ist ja, steckt ja für dich da drin, ne? Du scheinst ja darin aufzugehen und dich irgendwie ausdrücken zu können, trotz dieses Gegenwindes.
Ich muss sagen, vor allem, was mich dazu bringt, das immer weitermachen, die ganz positive Nachrichten von auch von muslimischen Menschen weltweit, auch in Deutschland, das sind Nachrichten, die mir wirklich so Hoffnung machen, wo Leute mir sagen, dass ich dass ich sie das inspiriere und dass ich das zu beitrage, dass sie sich auch outen, ihre Familie erzählen. Genau, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass Menschen, dass ich irgendwie auch Stimme für viele Menschen geworden bin, die keine Stimme haben. Und zweitens, vielleicht liegt das auch was in meinem ADS, dass ich wenig darüber denke, was auf mich erwarten kann und so. Aber weil für mich das einfach Sachen sind, die das sind Sachen, die eigentlich die Muslime meistens sich provoziert, verletzt, ihre religiöse Gefühle dadurch verletzt fühlen, aufregt.
Ja, ich meine, und letztendlich ist es ja auch, wenn ich mich erinnere an den Beginn unseres Gespräches, du als 15-Jähriger gehst auf das Dach eures Hauses und das ist ja quasi deine erste Provokation gewesen, ja? Und versuchst den Koran zu verbrennen, der, glaube ich, gar nicht richtig gebrannt hat, ne?
Und gebrannt das ist schon, ja, aber ja.
Okay. Oder schlecht gebrannt, zumindest nicht so, wie man es vorstellt, dass es so in Flammen direkt aufgeht. Das scheint ja irgendwas so in dir zu stecken, dieses, ich mach das jetzt einfach mal. Und genau das, was du auch schilderst, ne, dass du sagst, okay, ich denke das jetzt nicht durch, ich mache mir jetzt nicht Gedanken, okay, was kann dabei alles entstehen, was für Vor- und Nachteile, sondern du bist da eher impulsiv, ne?
Ja, das kann man so sagen. Ich war schon immer, wenn ich was machen wollte, dann habe ich das auch durchgezogen. Auch manchmal, wo ich danach gedacht habe, das hätte ich besser doch nicht gemacht hatte oder anders gemacht habe. Aber ja. Ich mache das einfach.
Ahmed, lass uns mit Blick auf das Ende unseres Gesprächs dann doch nochmal über die Familie sprechen, weil das ist, glaube ich, etwas, was sich auch viele Hörerinnen und Hörer fragen. A, hast du Kontakt zu deiner Familie? Es klingt durch, dass du das hast. B, wie sieht das aus? Also was ist das für eine Kommunikation mit deiner Familie? Gab's da mal sowas wie eine Aussprache? Hat man das irgendwie thematisiert oder hat man das einfach laufen lassen? Wie sieht die Kommunikation mit deiner Familie aus?
Kommunikation mit meiner Familie heute, würde ich sagen, sieht ziemlich beschissen aus. Es ist wirklich, da sind jetzt so viele Jahre vergangen. Das, was dazu geführt hat, dass ich das bin, was ich heute bin und dass ich mich gerade hier in Flensburg befinde, das war alles dass sie mich bei der Polizei ausgeliefert haben. Das Ganze, was wir damals schon meinen letzten Momenten, Tagen, Wochen da verbracht haben, wegen diesem Thema Konflikt hatten, ist das immer noch heute. Immer wieder, wenn wir reden, das war die ersten Jahre immer wieder, warum musst du über den Allah immer sprechen, warum musst du provozieren und so, seit einiger, dann konnte die das auch ein bisschen bearbeiten, okay, der ist ungläubig, der ist kritisiert den Islam, aber seitdem ich auch mich stark vor LGBT-Bewegungen einsetze, ist das für sie das Allerschlimmste. Generell ist es wirklich kein schöner Gespräch, den wir haben, telefonieren ab und zu mal, aber Ich würde sagen, in den letzten, seitdem ich hier in Deutschland bin, nicht wirklich so ein Gespräch hatte, wo ich mich daran erinnere und sage, wow, das war ein toller Gespräch. Wir haben, natürlich haben wir auch Momente wie ein bisschen Lächeln und so, aber es ist meistens, es geht wirklich nach keinen 30 Sekunden beim Telefonat, geht da los und manchmal muss ich einfach sagen, dass es reicht mir, aber oftmal meistens eigentlich sage ich meine Meinung, wie wichtig das sei. Ich versuche das nicht ohne Kommentar im Raum stehen, dass die ganze homophobische Scheiße und was die da alles sagen. Ich versuche denen zu erklären, dass da Menschenleben dran hängt. Menschen werden in eurem Ländern unter den Namen dieser Religion des Frieden gesteinigt, gekerlt, verhaftet oder einfach aus der Familie rausgeschmissen, ausgestoßen. Ich habe wirklich mit Menschen zu tun, seitdem ich gerade als öffentliche Person krieg oftmals auch Nachrichten von Menschen, die wirklich gerade in sehr krasse Situationen sind, die gerade von zu Hause rausgeworfen sind, stehen so ohne gar nicht einfach auf der Straße. Da versuche ich dann irgendwie Kontakt zu vermitteln, die Betroffenen zu helfen. Aber das Ding ist, es verändert mit denen, glaube ich, nicht. Es hat mit denen nicht so viel gemacht. Ich versuche immer, wie gesagt, meinen Standpunkt zu sagen, was mich dazu bewegt und warum das wichtig sei. Aber es scheint nicht so viel zu kapieren. Es ist einfach, die haben ein Bild, Allah, Gott, wie meine Mutter immer sagt, der hat Mann und Frau geschafft. das sind wirklich kein schöner Gespräch, einfach sehr unangenehm. Und meine Mutter meinte letztens sogar hier, ich wünschte, du wärst, ich hatte dich nie ins Feld gebracht. Oder, dass ich die Hölle mache immer zu Hause. Sie ist mal wirklich wegen einem Facebook-Post, weil ich meinen nackten Hintern gezeigt habe, im Krankenhaus gelandet. Die kriegen wirklich so Panikattacke, Herzschlag, also wirklich ihre Gesundheit und Leben manchmal auch ansteckt. Aber ich denke mir, ich sag denen immer wieder, dass die verdammt damit klarkommen muss. Ich habe das Ganze durchgemacht und tu es auch immer noch bis heute in Deutschland. Die müssen sich einfach zusammenreißen und weil Leute irgendwie sagen, dein Sohn und so, sondern einfach sagen, dass es sein Leben ist. Und niemand hat sich dazu was zu sagen. Aber tatsächlich ist die Realität sieht auch ganz anders aus. Also als Eltern im Irak-Schulzern, so in Erbil, so eine Meinung haben und sagen zu den Leuten, dass sie nichts zu sagen haben und so, ist schon auch in der Realität ganz anderes, wenn der Sohn irgendwie nackter Hintern zeigt oder einen Kuss vor der Kaaba im Makka zeigt, ist schon auch schwierig für den. Also.
Kannst du deinen Eltern verzeihen?
Ja, das habe ich schon bereit damals. Glaube, dass sie einfach das Gefühl haben, als Eltern versagt zu haben und haben versucht, mich so in deren Kopf zum richtigen Weg bringen. Also meine Eltern, also gerade mein Vater, hatten wirklich nicht damit gerechnet, mit dem Freund im Gefängnis. Die haben schon gerechnet, dass ich ihm geschlagen werde und dadurch auch den richtigen Weg finde. Aber genau, ich habe den schon versehen.
Ahmed, ich habe vielen Gästen in diesem Podcast stelle ich die Frage, wenn Sie ein Buch über Ihr Leben schreiben müssten, wie würde der Titel lauten? Die Frage muss ich mir sparen bei dir, weil du hast quasi ein Buch über dein Leben geschrieben. Ich glaube, Co-Autorin ist deine Lebensgefährtin.
Das ist richtig, ja.
Gemeinsam. Und zwar heißt das Buch Kafir, Allah sei Dank, bin ich Atheist. Also für alle, die sich noch für die vielen weiteren Themen, die es hier gibt, auf deinem Lebensweg interessieren, den kann ich das empfehlen. Kafir, Allah sei Dank bin ich Atheist. Und das vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Kafir oder Kaffee oder wie auch immer es ausgesprochen wird.
Einfach Kafir.
Kafir bedeutet Ungläubiger. Yeah. Ne? Das ist ja quasi so das Schimpfwort fast schon, glaube ich.
Das ist richtig. Ne?
Wenn jemand vom Glauben abkommt und auf deinem Instagram-Kanal, ich verlinke das auch in den Shownotes, kann man sich einen Eindruck von dir und von deinem Leben und von deinen Provokationen machen, die vorkommen, über die wir gesprochen haben.
Ich würde ganz gerne kurz über das Buch sagen.
Gerne, ja.
Der Titel, Kaffir, das war das allererste Wort, wo ich damals als 15-Jähriger dann von der Polizisten als Kaffir beschimpft. Und Thank Allah, I'm an Atheist, Allah sei Dank bin ich Atheist, das war das allererste T-Shirt, den ich 17 oder 16 drucken lässt und dadurch auch einen riesen Shitstorm gab, also das sind wirklich, das so kam dieser Titel und das Buch ist chronologisch aufgebaut, wo ich dann, das sind immer kleinere Beiträge, die Idee überhaupt stammen, weil ich damals dann nach diesem Flüchtlingshilfegeschichte angefangen auch Blogbeiträge schreiben und Leute meinten, deine Geschichte sind interessant, du sollst unbedingt ein Buch schreiben und so kam das auch die Idee mit dem Buch. Genau, das ist chronologisch aufgebaut, wo ich da von meinem Kindheit erzähle bis heutigen in Deutschland, also von der Kindheit, Flucht, Gefängnis und immer dazwischen auch kleinere Geschichten aus dem Alltag. Also es ist mir auch wichtig, vor allem war mir wichtig, auch dieses Buch zu schreiben, einfach die Menschen einen Blick verschaffen, weshalb Menschen auch flüchten können. Also für viele Menschen, ich werde immer noch gefragt, wie schlimm ist eigentlich der Krieg in deinem Land und so. Und es gibt keinen Krieg da. Also Erbil, gerade Irak-Kurdistan, gilt als sicherester Ort im Mittleren Osten und so. Sobald natürlich man nicht über die Religion und Sexual spricht, ist man ziemlich safe. Aber genau, das war mir sehr wichtig, weil die Leute glauben, denken immer, erstens, das sind alle Muslime, zweitens, kamen alle aus Syrien, Afghanistan, aber tatsächlich die Bilder aus Syrien, Afghanistan sind genauso schockierend für mich, für viele andere Menschen, die nicht richtig Kriegszustände kennen. Das war mir wichtig, einfach diese Message zu vermitteln, dass da Menschen wirklich wegen ihrer Nichtglauben Lebensgefahr kamen und flüchten mussten. Und das Thema Atheismus als Fluchtgrund zu erkennen, ist leider immer noch sehr schwer. Ich kenne einige Menschen, die wirklich krasseste Beweise davor haben, wo ihre Verfolgung wirklich irgendwie Demonstration in Mauritanien. Ich habe einen mauritanischen Freund, wo Leute irgendwie nach einem Freitagsgebet seinen Namen hochgehalten haben. Er muss hingerichtet werden und so. Der sein Asylantrag ist zum Beispiel abgelehnt und einige andere Menschen, die wirklich ein krassester Beweise, also es ist klar, sobald sie zurück sind, werden die hingerichtet. Ich wünsche mir natürlich, dass das ist natürlich, die haben dagegen angeklagt und so, und ich wünsche mir natürlich, dass das auch durchkam, weil das einfach extrem gruselig ist, dass auch Homosexualität oft mal nicht als Fluchtgrund anerkannt wird. Ja, man kriegt einfach super crazy Sachen mit, zum Beispiel damals in Österreich, vor einigen Jahren oder ein letztes Jahr, dass da ein schwuler Flüchtling nicht anerkannt wurde, weil er irgendwie kein schwulen Porn hatte auf seinem Handy oder nicht genug schwul, also wirklich super crazyste Aussagen ever. Deswegen ist es sehr wichtig, diese Menschen zu zeigen, und gerade auch in den ersten Aufnahmen und so zu versuchen, diese Menschen auch einen Schutzraum zu bieten. Das sind Sachen, die mir wichtig sind. Und
ja, wenn wir an dieser Stelle einen kleinen bescheidenen Beitrag dafür leisten können, dass wir dir da helfen können, in Form, dass wir das hier öffentlich thematisieren, und in der Form, dass uns Menschen zuhören und dir zugehört haben, dann ist das hoffentlich, ja, wie gesagt, ist das hoffentlich ein kleiner, bescheidener Beitrag. Ahmed, ich, mit Blick auf die Uhr, Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Ich habe dich ja hier auf meinem Screen und es gibt ja auch so Gestik und Mimik. Das ist das, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen, nicht sehen können. Ich konnte verfolgen, wie dich das mitnimmt, wenn du das quasi nochmal so erlebst. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass es vielleicht auch irgendwie Teil einer, keine Ahnung, Aufarbeitung ist, ja, sowas irgendwie sich noch einmal vor Augen zu führen und darüber zu sprechen und darüber zu reflektieren. In jedem Fall unterm Strich ein ganz herzliches Dankeschön und ganz herzliche Grüße nach Flensburg.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.